Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium im 24. Der Bericht über die Emmaus-Jünger. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit dem Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus sprach zu ihnen: Ja, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden und kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, der Herrlichkeit eingehen. Und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt wurde. Und sie kamen in das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Amen. Ihr Lieben, wie sieht jemand aus, der gerade eine gute Nachricht bekommen hat? Ich hatte da so einige Erfahrungen zu Deutsch gearbeitet hatte. Da musste ich immer aus einer Klinik, wo Lungenkrebs behandelt wurde, Leute in eine andere Klinik in Wangen fahren, zum CT weg ist. Und da könnt ihr euch vorstellen, musste die Leute dann meistens hinfahren früh und dann irgendwann mittags habe ich sie wieder geholt. Und wenn ich sie wieder geholt habe, wussten sie Bescheid. Und ich wusste dann nach einer Weile sehr bald auch Bescheid. Weil den Leuten sah man es an. Ganz klar. Wenn der Arzt gesagt hat, ist nichts mehr zu sehen, soweit ist alles in Ordnung, da war Freude da. Da war Begeisterung, die Leute kamen fast in mein Taxi getanzt. Naja, und wenn der Arzt da wieder was gesehen hat, erinnere ich mich an einen, der gesagt hat, jetzt fährst du erstmal zum Zigarettenladen gemalt.
Genau.
Ja, das war eine schlechte Nachricht. Ihr Lieben, wir haben gute Nachricht. Sieht man uns das an? Jesus ist auferstanden. Wir haben in der Passionszeit Schritt für Schritt sein Leiden miterlebt. In Gedanken sind wir mitgegangen nach Jerusalem. Und die Last ist uns fast zu groß geworden. Und jetzt? Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Also, warum sitzt er da und guckt traurig? sieht man uns an als Christen, dass da eine gute Nachricht da war. Jesus lebt, er ist auferstanden. Ja, das ist halt so eine Sache. Wir haben uns langsam gewöhnt an diese Nachricht. Wir leben ja immer mit dieser Nachricht. Und wir haben ja trotzdem so unsere Sorgen und unsere Nöte. Und sind vielleicht sogar enttäuscht von Jesus. Wir haben zu ihm gebetet, dass er doch die Krankheit wegnimmt. Dass er doch eine neue Arbeitsstelle gibt. Dass er die Ehe wieder repariert und die Familie kittet. Und so richtig passiert ist nichts. Scheinbar. Und dann sitzen wir da. Bestenfalls mit gelangweiltem Gesicht, aber vielleicht auch mit ziemlich traurigem Gesicht. Jesus will Hoffnung in enttäuschte Herzen bringen. Und das wollen wir lernen von dieser Begebenheit. Da erweist sich Jesus nach der Auferstehung einmal so richtig als der gute Hirte. Das sind diese zwei traurigen, letzten, vielleicht sogar verzweifelten Gestalten, die Jünger, die zwei, die als Pilger auf dieser Straße nach Jerusalem gehen, nur in die verkehrte Richtung. Das Passafest hatte gerade erst begonnen, aber sie gehen schon wieder. Sie haben, wie wir sagen würden, die Nase voll. Und dann, Jesus, der gute Hirte, sieht die Not. Und er sieht, dass sie enttäuscht sind. Und so geht er zu ihnen und redet mit ihnen, fragt sie erstmal, ja, was ist denn los? Warum seid ihr denn so traurig? Na, Jesus wusste ja, was los ist. Aber er fragt sie, er ist der gute Hirte, der nicht mit der Tür ins Haus platzt, der ihnen nicht gleich eine Rede hält, zuhört. Und dann reden sie von ihrer Enttäuschung. Wir glaubten, er würde Israel erlösen. Jesus von Nazareth, weißt denn du nichts von dem allen? Fragen ihn für einen Wanderer, für einen Pilger halten, der scheinbar so ganz unbeleckt ist und gar nichts wusste. Und dann reden sie von ihrer Enttäuschung. Der, den sie für den neuen König Israels hielten, der, von dem sie gehofft endlich die Macht von den Königen Israels wieder aufrichten würde, dass er endlich mal die Römer aus dem Land schmeißt, diese verhasste Besatzungsmacht, den haben die eigenen Führer des Volkes, die hohen Priester, zum Tod verurteilt und von dem Russ kreuzigen lassen. Ein Skandal ohnegleichen. So klagen sie vor Jesus und sie sind enttäuscht. Und jetzt in dem Wort enttäuscht, das ist ja im Deutschen ganz gut gemacht, da steckt das Wort Täuschung drin. Wenn du enttäuscht bist, dass sich dein neuer Staubsauger so schlecht eignet, um deinen Backofen sauber zu machen, dann hast du dich eben getäuscht. Ein Staubsauger ist nicht dafür gebaut, den Backofen sauber zu machen. Dann musst du erstmal enttäuscht werden, dann muss deine Täuschung weggenommen werden, dann musst du verstehen, für den Backofen brauchst du Backofenreiniger und nicht einen Staubsauger. Und wenn du enttäuscht bist, dass sich dein Kleinwagen so schlecht eignet, um Umzug zu machen, und dass die Schränke da alle nicht reinpassen, dein Wagen ist dafür nicht gebaut, dann musst du dir einen Transporter mieten für deinen Umzug. Und so redet Jesus auch mit den Jüngern und sagt ihnen, naja, so mehr oder weniger direkt, ihr habt euch eben getäuscht. Sagt ihnen durch die Worte der Schrift. Viele Weisheit hätte sie nicht enttäuschen können. Auch das Wort der Schrift konnte das. Und er redet zu ihnen und sagt, den Propheten und erklärte ihnen alles, was geschehen war. Das stand ja schon in der Schrift. Schlag doch mal die Bibel auf. Da steht es doch alles. Die brauchten die Bibel, die konnten diese entscheidenden Stellen aus der Bibel auswendig. Und da hält Jesus ihnen eine Bibelstunde. Vielleicht die längste insgesamt, denn es heißt, 2 Stunden Weg waren das von Jerusalem bis Emmaus. Und die Stunde ist uns nicht überliefert. Aber immerhin, es ist uns gesagt, zusammengefasst, was Jesus sagte. Er fing an bei Mose und den Propheten und hat ihnen gezeigt, hey, was habt ihr denn erwartet von Jesus? Ihr habt ganz falsche Erwartungen. Wenn du von Jesus erwartest, dass er dich reich macht und dass du bald einen Mercedes in deiner Garage haben wirst, wenn du Jesus nachfolgst im Dienst, dann hast du dich getäuscht. Gottes gehen. Wenn du von Jesus erwartest, dass er alle deine Krankheiten heilt, so wie er die Gelähmten geheilt hat und den Blinden die Augen geöffnet hat, dann täuschst du dich eben. Das hat Jesus nicht zugesagt, dass er alle Krankheiten heilen wird, sondern vielmehr ist uns in der Bibel gesagt, dass unser Körper verfallen wird, unser Leben wert 70 Jahre oder 80 Jahre. Wir sollen daran denken, dass wir sterben müssen. Und wenn du von Jesus enttäuscht bist, der Weg geebnet und vielleicht auch enttäuscht bist, dass liebe Verwandte oder Angehörige bereits verstorben sind, die du so dringend noch gebrauchen könntest, dann musst du dich enttäuschen lassen. Der Tod ist dort, seit es Sünde gibt, dazu. Und so hat Jesus ihnen das alles erklärt, was schon bei Mose und den Propheten stand, vielleicht hat er angefangen bei dieser ersten Verheißung, aber gleich nach dem Sündenfall, ich will Feindschaft. Er wird in den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ihr wisst, das geheimnisvollen Worte, wo Gott schon angedeutet hat, Jesus wird den Satan besiegen, aber die Folge der Sünde wegnehmen. Und der Teufel wird ihn in die Ferse stechen, aber Jesus wird den Teufel den Kopf zertreten, aber ihn besiegen. Jesus hat ihnen alles erklärt, was in der Schrift geschrieben steht. Sicherlich ist er auch da gewesen bei den Worten von Jesaja, die wir am Karfreitag gehört haben. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Da werden wir enttäuscht, wenn wir in die Bibel reinschauen. Da werden wir darüber informiert, weswegen Jesus wirklich gekommen ist. Jesus musste leiden und sterben. Das sagt Jesus diesen Emmaus-Jüngern, diesen entsetzten, traurigen Gestalten, die da am Weg stolpern, und sagt ihnen, guckt doch rein in die Schrift. Da steht's doch alles. Gott hat Jesus in die Welt geschickt. Nicht, damit das Volk Israel in weltliche Macht wird. Er hat Jesus in die Welt geschickt, um deine Sünden wegzunehmen. Da sollst du zuallererst drauf hoffen. Hoffe darauf, dass Jesus dich befreit hat. Er ist gestorben am Kreuz. Er wurde zwar von dem Hohen Rat überantwortet und von Pontius Pilatus gekreuzigt, aber eigentlich muss es heißen, die haben ihn ans Kreuz genagelt. Und er ist auferstanden. Die Vergebung für meine Sünden ist besiegelt. Mir mag dir das ziemlich abstrakt vorkommen und weit weg, wenn du im Alltag zu kämpfen hast, eben mit Krankheit, mit Arbeit, mit Mutlosigkeit. Da müssen wir immer wieder reinschauen. In die Worte der Schrift. Dass wir merken, da fängt es an. Jesus hat den Tod die Macht genommen. Jesus hat den Graben, der uns von Gott trennt. Er hat unsere Sünde weggenommen. Das ist das Wichtigste. Das ist das Entscheidende. Wir werden einmal auferstehen. So wie er auferstanden ist von den Toten, so werden auch wir auferstehen und leben. Und wenn du dir da jetzt Sorgen machst, oh, dann muss ich mich ja für mein Leben, für all meine Taten vor ihm verantworten. Ja, aber du hast diesen Rechtsanwalt. Du hast diesen Beistand. Jesus wird im Gericht für dich eintreten. Er hat dich freigekauft. dass du in der Ewigkeit mit ihm an der Festtafel stehen kannst, sitzen kannst. Und so gibt Jesus den Emmausjüngern, so gibt er uns Schritt für Schritt Klarheit darüber, was unsere Täuschungen sind. Und er setzt aber die eigentliche Wahrheit an diese Stelle. Jesus musste leiden und sterben und auferstehen, so wie wir es im Glaubensbekenntnis wieder bekannt haben. Da war gar nichts schiefgegangen. Und die Emmausjünger sollten froh sein und fröhlich, dass nun alles geschafft ist, alles vollbracht ist und dass Jesus auferstanden ist und dass er sogar mit ihnen redet. Aber noch haben sie es ja nicht verstanden. Und dann kommen sie nahe an das Dorf Emmaus, dort wo sie hingehen wollen, die zwei Jünger. Und Jesus will eigentlich weitergehen. Und da merken wir schon zwei Sachen, die da passiert sind. Wenn Gottes Wort an unserem Herzen arbeitet, wenn wir die Bibel aufschlagen und uns zeigen lassen, was Gottes Wahrheit für unser Leben ist, wie Jesus der gute Hirte sein will in unserem Leben, dann verändert das unser Herz. Später sagen sie, brannte das Herz in uns, als er mit uns redet. Und dieses entfachte, lodernde, brennende Herz zeigte jetzt erste Früchte des Glaubens. Sie wollen dienen. Sie sagen sich, dieser Wanderer, wie weit kann noch gehen? Die Sonne geht bald unter. Es wäre doch schade, wenn er in der Nacht über diese Feldwege stolpert, vielleicht sogar von wilden Tieren eingefallen wird. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Sie bieten ihm ihre Gastfreundschaft an. Sie laden ihn ein, dass er bei ihnen übernachten, bei ihnen bleiben kann. Merkt ihr, das sind die ersten Früchte des Glaubens. Ihr habt heute hier eure Tür geöffnet und eingeladen, dass wir hier Gottesdienst halten können. Bei euch in der Wohnung habt ihr schon mal eingeladen. Und jemand gesagt, bleib bei uns, es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Ja, das macht Mühe, Gäste zu haben und einzuladen, aber es ist eben auch ein Dienst an denen, die weiterziehen müssen, die weg sind oder die vielleicht gar keine Heimat haben. So hat Gottes Wort ihr Herz in Brand gesetzt, dass sie etwas tun wollten für ihren Heil. Hat dein Herz schon mal so richtig gebrannt, wenn du Bibel gelesen hast? Ich weiß, es braucht viel Übung, dass man immer wieder die Bibel aufschlägt, dass man Ausleger dazu liest, dass man es wirklich auch versteht, diese Zusammenhänge erkennt. Aber da kommt diese Wahrheit, dass unser Herz froh werden kann, dass unser Herz eben auch enttäuscht werden kann. Und wir so uns freuen können über die großen, viel größeren Dinge, die Jesus für uns getan hat. Ich finde es immer so schade, wenn ich einlade zum Bibelstunden oder dass wir gemeinsam Bibel lesen und dann kommen immer so, naja, ich habe da so viel zu tun, ich bin abends so müde und ich habe dann gar keine Kraft mehr. Hey, was machst du, wenn dein Tank leer ist? Sagst du dann auch mit dem Auto, ich habe nicht mehr genügend Benzin im Tank, dass ich noch an die Tankstelle fahren könnte. Das wäre ja klar, wenn du keine Kraft mehr hast, gerade dann musst du an die Tankstelle. Gerade wenn du traurig bist und niedergeschlagen und wenn alles schief geht, schlag deine Bibel auf. Nimm das Andachtsheft zur Hand und lies jeden Tag eine Andacht. Mach dir es zur Gewohnheit, die schönen Glauben zu singen, zu Hause alleine, im Gottesdienst mit anderen zusammen. So kann es geschehen, dass auch unser Herz in Brand gerät für unseren Heiland, der auferstanden ist. Und das ist dann sozusagen dieses, wie sagt man, Happy End von dieser Geschichte von den Emmaus-Jüngern, als er dann bei ihnen am Tisch sitzt und das Dankgebet spricht und sie das Mahlessen, das Abendessen auf einmal fällt, wie Schuppen von den Augen. Das ist Jesus ja selber. Uns wird nicht gesagt, genau woran sie ihn erkannt haben, beim Brotbrechen. Vielleicht haben sie die Nägel mal in seinen Händen gesehen. Aber vielleicht war es auch einfach nur so, dass sie die Augen nicht mehr gehalten bekamen. Dass sie jetzt auf einmal erkennen konnten, es war ja der Herr selber. Und dann verschwindet Jesus. Mit seinem Auferstehungsleib kann er einfach da sein, kann wieder weg sein. Und dann sitzen sie da und sagen, ups, naja, gehen wir ins Bett. Nein. Da erinnern sie sich. Oh, brannte nicht unser Herz in uns, als er zu uns redete? Und dann springen sie auf und rennen los, zurück nach Jerusalem, zurück zu den anderen Jüngern, die auch noch so traurig sind, und bringen diese Nachricht auch den anderen. Kennst du Leute, die enttäuscht sind von Jesus, die sagen, lass mich in Ruhe. Mit der Kirche, als ich in Not war, haben sie mir auch nicht geholfen. Das sind alles nur Heuchler und so weiter und so weiter. Geh hin und bring den Leuten die Enttäuschung. Sag ihnen, was Jesus wirklich für sie getan hat. Dass Jesus ihre Sünden weggenommen hat. Und dass die Auferstehung auch ihnen gilt. Sie werden nach dem Tod auferstehen. Ach, dass unser Herz doch auch brennen möchte von dieser Freude, dass wir dann auch bereit werden zu handeln, zu sagen, Herr, bleibe bei uns, Herr, komm immer wieder zu uns, Herr, wohne mit bei uns, und dass wir diese Freude dann auch in unserem Herzen haben, hinzugehen und anderen zu berichten, der Herr ist auferstanden. Wahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.